Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und auch heute bin ich nicht alleine. Diana Henn von Barox ist bei mir und wir wollen klären, warum gute Netzwerkswitche immer wichtiger für zuverlässige Videoanlagen werden und wie sie mit Barox diese, ja, leider noch zu oft unterschätzten Probleme lösen kann. Herzlich willkommen, Diana. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo Dennis, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich habe ja lang genug versucht, dich zu dem Podcast zu überreden. Also von daher freut es mich besonders, dass du da bist. Und auch wenn ich ja schon einige Zuhörer von unterschiedlichen Veranstaltungen kenne, möchte ich dich dann doch noch mal kurz vorstellen. Du bist ja immer sehr fleißig, wenn es darum geht, auf Messen, Partnertagen, Kongressen oder Ähnlichem präsent zu sein. Und vor kurzem haben wir uns ja auch wieder bei Nexonic auf dem Partnertag gesehen. Aber auch für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist ja schon seit unglaublichen 22 Jahren bei Barox. Ist ja auch schon Wahnsinn, dass man so, oder in der heutigen Zeit auch nicht mehr so selbstverständlich, dass man so lange in einem Unternehmen ist. Und da bist du verantwortlich für den Vertrieb in Norddeutschland, aber auch, ja, die Benelux-Länder gehören zu deinem Einzugsgebiet.
Genau.
Und du hast auch neben deinen Vertriebstätigkeiten, ja, machst du Produktschulungen und stehst für Konzeptfragen für eure Kunden zur Verfügung und kennst dich da, was das angeht, ja auch sehr gut aus, wie ich ja schon selbst erlebt habe.
Vielen Dank für die Blumen.
Ja. Da hatten wir schon auch schon längere Gespräche, ne, über, wo ich dann doch sehr überrascht und begeistert war, dass du doch relativ tief in dem Thema drinsteckst, was grundsätzlich so die Problematik von Sicherheitstechnik in größeren Netzwerken angeht und dass du da doch auch, ja, doch mehr Ahnung hast als nur von den eigenen Produkten. Das fand ich sehr beeindruckend, ja.
Finde ich super, danke schön. Ich meine, das Ganze ergibt sich natürlich dann doch aus den vielen Gesprächen. Also wie du gesagt hast, wenn wir da immer auf Veranstaltungen sind und da die Möglichkeit haben, eben nicht nur in Anführungsstrichen mit Errichterpartnern zu sprechen, sondern auch mal den einen oder anderen Endkunden kennenzulernen, ergibt sich das natürlich schon schnell, mit was jeder so zu kämpfen hat oder wo er Problematiken sieht oder wo er Verbesserungswünsche hat, dass man da einfach schnell die Kombination findet. Okay, mit unseren Geräten ist es möglich oder hey, wenn du das und das einstellen würdest, dann hättest du das Problem gar nicht mehr. Und irgendwie verankert sich das natürlich wesentlich tiefer, als wenn man einfach nur Datenblätter liest oder sich auf rein faktische Daten verlässt. Und ja, dann über den Lauf der Jahre ergibt sich das dann schon, dass man sich das ein oder andere merkt und dann hoffentlich auch gut weitergeben kann, dass es dem Nächsten einfach hilft.
Ja, vor allem, weil du ja auch mit unterschiedlichen Arten von Kontakten dann zu tun hast, ne? Mit Errichtern wie wir, vielleicht auch direkt mit dem Endkunden oder mit IT-Lern direkt und jeder hat so seine eigenen Geschichten, die er dazu erzählen kann und dann saugt man da wahrscheinlich auch oder du dann relativ viel auf und ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, beziehungsweise das macht sich bemerkbar, wenn man sich mit ihr unterhält. Finde ich sehr gut, ja.
Oh, danke schön.
Na. Magst du das Unternehmen Barox mal kurz vorstellen? Das kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Und daher würde ich das Wort da gerne an dich übergeben. Was macht Barox? Wo kommt ihr her? Und was könnt ihr besonders gut?
Ja, vielen Dank. Also Barox ist ein Fantasiename, der aber tatsächlich besteht aus unseren beiden Geschäftsführern, den Herrn Banfi und dem Herrn Rohr. Und das X steht für Exchange Datenaustausch. Also das, was wir mit unseren Kunden tatsächlich machen, aber auch das, was unsere Geräte natürlich machen, wenn sie einfach miteinander vernetzt sind. Und wir sind tatsächlich seit 1998 schon am Markt, sind ein Schweizer Unternehmen, das in Baden in der Nähe von Zürich gegründet wurde. Und 2003 hat man sich dann entschieden, eine GmbH zu gründen. Aus bekannten Gründen, ne? Die Grenze zur Schweiz war manchmal doch eine leichte Schwierigkeit bei der Verschiffung oder der Versendung der Geräte. Ja, und dann wurde eben im März 2003 die GmbH gegründet und seit Juli 2003 darf ich mit on board sein? Und wie du gesagt hast, also es ist eine lange Zeit, aber wenn man da wirklich ein gutes Unternehmen gefunden hat, mit den Kollegen wunderbar zurechtkommt und auch mit den Produkten, dann vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Und von der Historie hatten wir uns rein damals auf die Glasfaserübertragung im Sicherheitsbereich konzentriert. Das heißt, Video, Daten, Schaltkontakte, Telefonie, Audio, alles über LWL. Und waren dort als Distributor eigentlich am Markt unterwegs. Und als dann die ersten IP-Fragen gekommen sind, dann war es mal ein kleiner Medienkonverter, den haben wir dann mit ins Portfolio genommen. Das war immer noch recht einfach. Aber als es dann hieß, wir müssen oder habt ihr auch Switche on board, da haben wir relativ schnell gemerkt, oh, jetzt wird's kompliziert. Denn die Geräte, die wir so als Distributor dann an bekannten Quellen bezogen haben, haben relativ schnell Probleme aufgezeigt, sei es in Form von Grünstich im Bild oder Verpixelung oder dass plötzlich Kameras ausgefallen sind, dass wir anfangs immer gedacht haben, hey, das liegt bestimmt am Switch und tut uns leid und wir tauschen mal gerade das Gerät, was aber final nicht geholfen hat, sondern irgendwann hatten wir dann immer noch mal nach Zeit X wieder eine neue Reklamation und wir waren nur noch am Geräte tauschen. Und als wir festgestellt haben, hey, Switche brauchen eigentlich bestimmte Feature, damit die Kamerabilder ruckelfrei laufen, damit die Farbtiefe und auch die Kontraste gut sind, brauchen wir bestimmte Eigenschaften und sind mit diesem Wissen zu den Herstellern gegangen und ja, dann wurde einmal herzlich gelacht und wir wurden nur gefragt, ob wir eine Ahnung hätten, wie viele Switche tatsächlich im Bereich der Sicherheit verbaut würden. Das war so um 2011, 2012. Und da lag der Marktanteil bei 0,08%. Und wir bekamen nur die Aussage, also dafür ändern wir nicht eine Schraube. So, und dann war für uns echt so ein großer Scheideweg. Also entweder wir hören auf mit IP, oder wir finden Technologiepartner, die mit uns zusammen Switche für Video entwickeln. Und ja, wir können sagen, wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Und so sind wir eigentlich von dieser Distributionsschiene rübergewechselt zu einem herstellenden Handelshaus. Das heißt, wir lassen Switche jetzt produzieren oder produzieren sie selber, haben maßgeblichen Einfluss auf die Firmware und können uns auch in Zusammenarbeit mit Kameraherstellern sehr auf speziell diese Applikation konzentrieren und alles optimieren. Und wir sagen auch grundsätzlich mal, wenn es natürlich für Video läuft, dann können auch alle anderen Applikationen über unsere Switche abgedeckt werden. Und somit sind wir jetzt mittlerweile wirklich eher ein herstellendes Handelshaus als ein Distributor.
Ja, sehr spannend. Vor allem zu der Zeit 2011, wie du sagst, wenn man sich dann für oder ihr euch dann dafür entschieden hättet, mit IP aufzuhören, da ging es ja erst richtig los, ne, zu der Zeit.
Richtig.
Da war ja noch, ich bin 2014 zu Segutel gekommen, weil der Senior immer mehr auch in die Netzwerktechnik reingehen musste oder auch gehen wollte durch die Kameratechnik. Und mit meinem Hintergrund aus der IT hat es natürlich ganz gut gepasst. Und da habe ich ja dann gemerkt, dass diese ganzen analogen Systeme, die wir dann Stück für Stück immer umgebaut haben, und wenn man sich dann 2011 dazu entscheidet, IP den Rücken zu kehren, dann wäre es wahrscheinlich eher schlecht ausgegangen. Ja. Von daher alles richtig gemacht, oder?
Also sehe ich genauso. Also ich glaube nicht, dass es Barox heute in der Form noch geben würde, wenn wir diesen Sprung nicht geschafft hätten. Also analog ist einfach auf dem absteigenden Ast. Wir haben natürlich historisch bedingt immer noch Möglichkeiten, auch analoge Übertragungssysteme anzubieten und zu verkaufen. Aber die Lieferzeiten sind natürlich enorm und die Preise stehen da in keinem Verhältnis. Also Analogtechnik ist teuer und rechnet sich jetzt über kurz oder lang eigentlich gar nicht mehr. Und du hast eben auch noch ein gutes Stichwort gegeben. Der Umbau, die Umrüstung hat natürlich dann 2012, 13, 14 massiv zugenommen, wo es einfach darum ging, Bestandsinfrastrukturen am liebsten so zu lassen, ja, aber trotzdem alles zu digitalisieren. Und da ist eben auch eine Sparte aus unserem Portfolio der IP-Extender. ja, der nutzbar ist für Zweidraht, für VDSL-Leitungen oder für Koax, sodass man trotzdem, dass man nicht unbedingt die eigentlich benötigten Cut-Kabel hat, die Infrastruktur beim Kunden belassen kann und ihm sagen kann, hey, du kannst jetzt weg von analog, ohne deine Infrastruktur anzufassen. Wir digitalisieren dir alles. Und die Vorzüge, die man jetzt vielleicht gleich nochmal besprechen kann, Stichwort PoE, Power over Ethernet, dann trotzdem nutzen kann. Und das ist etwas, was man bei den Kunden natürlich, ja, wo man einfach offene Türen einläuft. Dass sie sagen, oh super, wenn ich die Infrastruktur lassen kann, bin ich froh, weil es gibt manchmal die Brandschutztüren oder es gibt öffentliche Plätze, also irgendwelche Parkplätze oder womöglich eine Hauptstraße, die man sonst irgendwie nochmal sperren oder aufreißen müsste. Wenn man das nicht muss, weil man die Bestandskabel nutzen kann, hilft das natürlich enorm. Und das ist für uns immer noch eine sehr wichtige Sparte neben unseren Switchen für Video, dass wir sagen, hey, das bieten wir natürlich auch alles an, um final ein komplettes Netzwerk bis hin zur Kamera aufbauen zu können.
Ja, wir merken es auch, beziehungsweise so, wenn man mit ankommt, ja, du musst dein Netzwerk nicht umbauen. Du hast ja schon überall Koaxkabel, beispielsweise, je nachdem, aber oft sind es dann eben diese Koaxkabel. Und mach doch auf die eine Seite eine IP-Kamera und zwischendrin diese Extender, die du angesprochen hast. Ja, dann ist er auch zufrieden, weil das Kabel, was dann ausgetauscht werden muss, das ist ja, oder die Arbeitszeit, ein Kabel auszutauschen, ist ja schon auch fast das teuerste, wenn ich eine Videoanlage tausche, wenn ich die Verkabelung neu machen muss. Und wenn ich das mit diesen Geräten eben erstmal noch ein bisschen rausschieben kann, früher oder später wird man nicht mehr drum herum kommen, aber dann ist das immer ein gutes Argument gewesen, ja, bei den Kunden. Das sehe ich auch so. Hast du denn Einschränkungen, wenn du diese Adapter nutzt? Also diese Konverter, das. Man sagt, okay, die und die Funktion geht nicht, oder ist es ein bisschen langsamer, oder könnt ihr über das bestehende Netzwerk oder die bestehende Infrastruktur die gleichen Funktionen für IP-Kameras abrufen, wie wenn es ein Netzwerkkabel wäre oder verhältnismäßig?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Also die Einschränkung liegt sicherlich in erster Linie in der Bandbreite. Das heißt, diese IP-Extender können zumindest Stand heute maximal 100 Mbit übertragen. Und klar, ein verlegtes Koaxkabel hat in der Regel keine längere Distanz als 300 Meter. Das heißt, ich kann diese Extender einsetzen und tatsächlich über diese 300 Meter 100 Mbit und 30 Watt übertragen. Jetzt gibt es eben vielleicht bedingt durch hochperformante Kameras Einschränkungen, weil die Kamera sagt, ich erwarte aber einen Gigabit-Port. Dann bin ich hier natürlich schon am Limit. Ja?
Aber das sind ja auch schon
Oder
eher sehr spezielle Kameras dann.
ja,
Also
aber gibt
ist
es ja schon von verschiedenen Herstellern, ne? Also ob es jetzt dann eben eine Panomera Multi-Head-Kamera von Dallmayr ist oder auch Avigilon hat Multi-Head-Kameras im Portfolio, dann geht das relativ schnell, dass dann mehr abgefragt wird. Da müsste man sich einfach wirklich bewusst sein, okay, entweder teste ich das oder ich sage von vornherein, okay, in der Konstellation muss ich vielleicht doch ein Kabel legen. Aber eben da wäre eine gewisse Einschränkung. Und die andere Einschränkung ist, dass letztendlich die Übertragung schon bei 100 Mbit startet. Wenn das Kabel aber zu schlecht ist, sei es ist zu alt oder es hat vielleicht auf der Strecke schon irgendwie Feuchtigkeit gezogen oder ähnliches. Also dass die Extender sagen, nee, die Kabelqualität passt nicht, dann fällt die Datenrate automatisch runter auf 10 Mbit. Ja, und
Okay, die
dann.
testen die Verbindungen untereinander.
Genau, also die kommunizieren miteinander, da muss man auch nichts einstellen, das geht alles automatisch. Und die differenzieren und sagen, Achtung, die Qualität reicht mir nicht. Und dann überträgt er halt 10 Mbit. Und das ist eigentlich auch völlig in Ordnung. Also wir haben ohne Ende Anlagen damit gebaut. Also es ist technisch eine wirklich super Lösung. Aber wir merken natürlich auch, dass je länger, je mehr die Kameras nicht nur mehr PoE verlangen, sondern auch immer höhere Datenraten fahren. Und wenn früher 5 bis 9 Mbit immer ausreichend war, ist es jetzt so, dass sie vielleicht im Dauerbetrieb 9 oder 10 Mbit hat, aber sobald sie betrieben wird, plötzlich 12 oder 14 Mbit hat. Und in dem Moment wäre ein Bottleneck, dass vielleicht plötzlich mal eine Kamera ausfällt und keiner weiß warum. Ja.
Gut, aber ich glaube, also ja, gehe ich mit, aber ich glaube, das sind dann wirklich auch Einschränkungen oder Einschränkungen in Anführungsstrichen. Das muss man dem Kunden eben klar machen. Und wenn er das nicht austauschen will, die Infrastruktur, dann sind es eben
Genau.
diese Bedingungen dazu. Und aber ich finde, das sind sogar noch ganz gute Bedingungen. Dann dreht man halt ein bisschen die Bildrate runter oder man passt ein
Genau.
bisschen die Qualität an und dann kommt man unter diese 10 Mbit, wenn das Kabel das eben nicht entsprechend schafft. Aber von daher ist es doch eigentlich eine sehr gute Alternative, wenn man wirklich eben kein Kabel nachlegen will oder, ja, wie du sagst, eine Straße aufgebuddelt werden muss. Hat man halt kleinere Einschränkungen, aber das ist doch völlig in Ordnung.
Ja, ich kann auch dazu sagen, letztendlich haben wir auch verschiedene Varianten. Wir haben auch eine, die, da fällt die Datenrate nur linear ab. Also bei IP-Extendern ist es wirklich so, man muss drüber sprechen, ne? Also man muss wirklich auch eruieren, was für ein Kabel habe ich da. Und was ich wirklich immer wieder empfehle, ist, teste es, probier es aus. Wir sind gerne bereit, da auch so eine Testbox fertig zu machen, einmal mit der Lösung 100 Mbit oder ne, Abfall auf 10 Mbit oder eine, die von vornherein vielleicht nur in Anführungsstrichen 90 Mbit überträgt, aber wenn das Kabel halt schlechter ist, dann immer noch 55 Mbit kann. Das wirklich auszuprobieren, das ist ja manchmal auch eine Preisgeschichte, ja, und die Kunden schätzen das enorm, dass sie nicht jedes Mal neu anfragen müssen, oh, könnte ich jetzt noch mal das testen oder das?
Ja, und dann eben, es ist wichtig, dass man es projektiert, dass man, wie du sagst, drüber spricht und ja, dafür, wie man ja jetzt schon an deinen
Ja.
Aussagen merkt, ihr habt da sehr viel Erfahrung drin und ja, also da finde ich sehr gut, dass ihr da so offen und auch mit den Kunden da ins Gespräch geht und das Ganze dann auch entsprechend bei der Beratung zur Seite steht. Ja, sehr gut. Aber lass uns mal ein bisschen über die Switche reden. Die sind ja momentan wahrscheinlich deutlich eher, wenn die, oder bei neuen Anlagen, wenn die ja deutlich häufiger eingesetzt als jetzt
Genau.
alte Adapterlösungen, nenne ich es mal. Und was haben denn, oder was habt ihr, du hast vorhin die Funktionen angesprochen, die ihr, wo ihr festgestellt habt, die brauchen Switch, um in einem Videonetzwerk, ja, 100% zu funktionieren oder eben zuverlässige Leistung zu bringen. Was können eure Switche dann anderes als, ja, herkömmliche Hersteller oder etablierte Hersteller, die sich eigentlich für IT-Netze, auszeichnen? Wie jetzt, keine Ahnung, Cisco, HP oder was es da eben alles für Hersteller gibt.
Also einer der Hauptpunkte, die für uns immer schon wichtig waren und womit wir damals wirklich auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal waren, war das Thema Jumbo-Frames. Das heißt, Jumbo-Frames kommen in der Videowelt sehr häufig vor. Es ist zwar nichts brandneues, es ist ein Feature, das wirklich schon viele Jahre vorherrscht, aber in der Videowelt ist es ein wichtiger und ausschlaggebender Punkt. Und wenn ich so zurückfrage, wird ganz oft der Kopf geschüttelt. Man wüsste jetzt nicht, was ein Jumbo-Frame ist. Von daher würde ich da gerne noch mal eine kleine Klammer aufmachen. Also Jumbo-Frames sind einfach überlange Frames, die die Normierung verlassen. Normierung heißt, es ist eigentlich per se definiert worden, dass ein Frame eine Größe von 1518 Bytes nicht überschreiten darf. Selbst wenn ich nur ein Byte mehr habe, spricht man in dem Moment tatsächlich schon von einem Jumbo-Frame. Und im Bereich Video war es tatsächlich schon erforderlich, dass man diesen Jumbo-Frame erzeugt, weil es einfach darum ging, die Bilddarstellung zu optimieren. Diejenigen, die die ersten IP-Kameras irgendwie um 2006 gesehen haben, haben festgestellt, dass es da sehr viele Artefakte gab oder sehr stotterige Bilder. Das war zwar spannend, man hat gesagt, oh ja, die ersten Kameras, die IP-fähig waren, aber sie waren nicht so schön und gestochen scharf wie natürlich ein analoges Bild. Das heißt, die Kamerahersteller sind dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen Optimierung vornehmen in der Farbtiefe, im Kontrast oder auch in der Bildschärfe, um natürlich einfach an dieses analog-Bild Bild irgendwo heranzukommen. Diese Optimierung bedeutet aber auch, dass man immer mehr Dateninhalte brauchte und damit wuchs einfach diese Framelänge. Und wir sind heute mittlerweile bei einer Größe von bis zu 9600 Bytes, also ein Vielfaches dessen, was eigentlich tatsächlich normiert ist. Per se können also diese Jumbo-Frames bei einem Gigabit übertragen werden. Also das können ganz viele Switch-Anbieter, das steht auch auf vielen Datenblättern drauf. Aber das Problem ist, dass Kamerahersteller diese Jumbo-Frames, zumindest momentan noch, ausschließlich bei 100 Mbit zur Verfügung stellen. So, und weil wir jetzt natürlich in dieser Videowelt sind und dort auch bleiben möchten, haben wir gesagt, okay, es ist jetzt notwendig, dass wir diese Norm verlassen. Und das ist tatsächlich so der einzige Punkt, wo wir außerhalb der Norm unterwegs sind und haben spezielle Komponenten rausgesucht für unsere Switche, die diese Überlängen ohne Datenverluste weiterverarbeiten können. Das heißt also in Kürze, unsere Switche unterstützen Jumbo-Frames bis 9600 Bytes bei 100 Mbit. Und dadurch entstehen eben bei unseren Videoübertragungen weder Verpixelung noch Artefakte oder Grünstiche im Bild. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal aus der Historie so ein bisschen erzählen darf, also wir haben immer wieder mit Errichtern zu tun gehabt, die davon sprachen eben, dass diese Bildverschlechterungen vor Ort herrschten oder dass plötzlich Kamerabilder ausfielen und keiner wusste warum, ist das herzuleiten, dass je nachdem, wie viel Dateninhalte verarbeitet werden müssen, Kameras ausfallen könnten. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Kamera an einem Standort habe, der einfach nur einen Parkplatz überwacht, wo morgens 10 Autos drauf fahren und abends fahren 10 wieder runter, habe ich relativ wenig Bildinhalte, die der Switch jetzt verarbeiten muss. Andersrum, wenn ich eine Kantinenüberwachung habe und da laufen zwischen 11 und 13 Uhr 600 Leute durchs Bild, habe ich natürlich viel, viel mehr Bildinformationen. Im Beispiel A, Parkplatz, fällt die Kamera vielleicht nur einmal im Halbjahr aus, während bei der Kantinenüberwachung der Port vielleicht alle 3-4 Wochen mal ausfallen kann. Und das hängt wirklich mit dieser Verarbeitungsfähigkeit dieser Jumbo-Frames zusammen. Und wenn man das eben eliminieren kann, indem man einfach Switche einsetzt, die tatsächlich diese Jumbo-Frames bei 100 Mbit direkt verarbeiten können, ist das natürlich super. Und man spart sich in dem Moment ein mögliches Steckerziehen, um diesen Port einfach zu reinigen oder zu entmüllen.
Das heißt, ja, super spannend erstmal, aber das heißt, dass quasi andere Hersteller eben ja bei 100 Mbit mit diesen Jumbo-Frames nicht so gut umgehen können wie ihr oder eure Switche. Und sich ja wahrscheinlich dann aufhängen oder dass sie volllaufen so ein bisschen und eben irgendwann mal resettet werden müssen, damit die Bilder wieder nach und nach durchlaufen können. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Genau, also das waren die Erfahrungen, die uns auch andere Errichter mitgeteilt haben. Ich kann heute per se nicht sagen, wer kann jetzt diese Jumbo-Frames mittlerweile bei 100 Mbit verarbeiten. Aber als wir damals, und das ist ja jetzt auch schon gut 15 Jahre her, mit unseren Switchen speziell für Video am Markt gekommen sind, waren wir ein Novum. Ne? Also alle, wenn ich in einer großen Runde gefragt hatte, hey, kennt ihr diese Problematiken? Was macht ihr? Zieht ihr einen Stecker und ist dann das Bild erstmal wieder gut, bis es dann irgendwann wieder schlecht wird oder ausfällt? Nickten bis zu 70% der Zuhörer. Ja, also das Problem war definitiv da. Natürlich geht die Technik weiter. Ich kann nicht sagen, ob wir jetzt heute nach wie vor one and only sind. Also so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Aber das war wirklich etwas, womit wir viele Kunden gewinnen konnten, weil damals waren wir es definitiv.
Ja, aber wir kennen es ja auch aus der Praxis mit den Problemen. Also, dass wirklich du dann, wenn ab einer gewissen Anzahl an Switchen, ab einer gewissen Anzahl an Kameras auf den Switchen, dann, ja, je nach Auflösung, also die Bilder werden ja auch immer größer, die Bildraten werden immer mehr, die Auflösung wird immer mehr. Und irgendwann hast du dann bei den Switchen wirklich, wo du dir denkst, wo kommen diese Artefakte, hast du ja eben schon gesagt, das sind so Bildfehler. Mhm. Wo kommen die auf einmal her? Die ganze Zeit läuft's und plötzlich hast du eben diese Störungen da im Bild. Und klar, dann geht man erstmal hin, startet den Switch neu. Dann ist es Boom. Jo, bis irgendwann es eben wieder auftritt, ne? Und immer regelmäßig. Und da bringt dann halt auch nichts, den Switch auszutauschen, wenn es dann wieder der gleiche ist, der eben auch wieder diese Funktion nicht hat. Deswegen, ja, super, super spannende Funktion auf jeden Fall.
Absolut.
Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Streamen ab und zu mal. Wenn man jetzt einen Film guckt, jetzt ist die Bandbreite, also in dem Fall dann auch das Internet oder die Verbindung einfach nicht stabil genug, dann bleibt das Bild halt kurz da stehen. Man hat den Ladebalken und dann, wenn wieder die Verbindung in Ordnung ist, läuft es weiter. Bei einer Überwachungskamera, ja, dann läuft das Bild zwar auch weiter, aber das, was zwischendrin war, ist eben
Verloren.
verloren. Und das kann manchmal entscheidend sein.
Das
Das,
ist so.
ja, und von daher, ich finde es extrem wichtig, Switche und grundsätzlich die Verkabelung auch immer mit in so eine Planung mit aufzunehmen, wenn man so Anlagen konzipiert.
Unbedingt, ja.
Und dann gehören eben auch solche Geräte wie die von euch dann dazu. Ja. Ihr habt ja noch mehr Features als jetzt diese Jumbo-Frames. Wenn ich zum Beispiel an das DMS denke, ne, euer Tool, um das Netzwerk quasi grafisch darzustellen mit allen Geräten, die da drin sind. Aber da würde ich das Wort auch nochmal an dich geben. Du kannst es auch besser
Achso, ja,
beschreiben.
du machst das schon hervorragend, du. Nein, aber das DMS ist wirklich ein Teil, also es steht für Device Management System und die Techniker lieben das. Also einfach, wenn man ein Netzwerk aufgebaut hat und jetzt ja, hofft, dass es irgendwie funktioniert, hilft dieses DMS, wie du gesagt hast, es einfach mal grafisch darzustellen. Man sieht auf einen Blick, welche Geräte sind angehängt, wie viele Switcher habe ich denn drin, sind sie so verbunden, wie ich mir das eigentlich vorgestellt und geplant habe. Und vor allem zu sehen, welcher Port ist denn jetzt mit welchem anderen Switch oder mit welcher Kamera verbunden, um dann vielleicht auch gegebenenfalls, wenn doch mal irgendwo was ausgefallen ist oder defekt ist, dann auch punktuell zu sagen, hey, ich starte jetzt einfach mal ganz entspannt von dieser zentralen Stelle aus, Port 8 von dem Switch 3 einfach nochmal neu, ohne dass ich jemanden hinschicken muss, der jetzt irgendwo wieder diesen bekannten Stecker zieht. Ja, das heißt, ich sehe, wie mein Netzwerk aussieht. Ich kann per einfachen Mausklick einen Screenshot davon machen und es als PDF exportieren und habe somit auch schon gleich meine Dokumentation fertig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Wartung komme und der Kunde mir vielleicht vorher schon gesagt hat, hey, hier fällt ständig was aus, kann ich genau sehen, vielleicht ist ja immer noch was ausgefallen, dann ist es rot und ich weiß genau, welches Produkt gemeint ist oder welches Modul in diesem Netzwerk nicht mehr funktioniert. Oder vielleicht funktioniert es gerade wieder und der Kunde beteuert, nein, aber bis vor 5 Minuten lief es wirklich nicht. Das, glaube ich, passiert euch Errichtern doch häufiger mal und man steht jetzt davor, ja, aber jetzt geht's ja, was soll ich denn jetzt machen? Das DMS zeigt, ja, es ist wieder da, aber es gibt einen kleinen roten Punkt genau an diesem Endgerät mit einer Zahl. Und wenn jetzt eine 2 drin steht, weiß ich, es ist zweimal ausgefallen. Und wenn ein N wie Nordpol drin steht, dann war es mehr als 10-mal. Und ich kann auch da genauer verifizieren, wenn der Kunde vorher Theater gemacht hat und es steht eine 2 drin, dann weiß ich, oh, vielleicht war er jetzt einfach schlecht drauf. Aber wenn er sagt, gefühlt 100-mal und es steht ein N drin, dann hat er recht. Es war mehr als 10-mal, dass dort etwas ausgefallen ist. Und sobald ich diesen roten Punkt anklicke, bekomme ich die Logfiles. Was war denn der Grund? War da jetzt ein Verbindungsabbruch? Da kann man vielleicht auch mal fragen, hey, hast du irgendwo einen Stecker gezogen? Ja. Oder war jetzt OnViv nicht lesbar? Oder ist wirklich das PoE, das ständig ausgeht? Man bekommt eine Auflistung und weiß relativ schnell, was ist da eigentlich jetzt passiert? Was ist da los? Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, ich komme zur Wartung, ich mache erst einen Export und sage, so sah es aus, als ich heute um 15 Uhr gekommen bin, mit all den roten Punkten und ausgefallenen Geräten. Und wenn man alles wieder ans Laufen gekriegt hat, macht man wieder einen Screenshot und sagt, so, halbe Stunde später ist es alles gefixt, druckt es wieder aus und sagt, hey, hier, ich gehe jetzt und du siehst selber, alles ist wieder funktional. Also es ist wirklich ein tolles Tool.
Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja alles Bordmittel. Das ist ja auch nichts, was jetzt zusätzliche Lizenzen oder
Nee,
sowas
genau.
kostet. Das ist ja quasi auf jedem, oder
Auf
nicht auf jedem, aber auf den Switchen, die diese Funktion haben, ist das automatisch mit drauf. Und das ist schon sehr gut, ja, was die Fehlersuche angeht. Und das hast du jetzt eben in so einem Nebensatz erwähnt, man kann mit einem Klick die Kamera oder das PoE-Gerät dann neu starten. Das ist eigentlich, klar, das können auch andere Hersteller, aber wenn man es jetzt über diese grafische Oberfläche dann da auch sieht, auf welchem Port was für ein Gerät hängt, wenn ich jetzt überlege, dass man in den Serverraum rein muss und muss die Kabel verfolgen, weil es, ja, ich weiß nicht, wie oft du schon mal in Serverräumen drin warst und gesehen hast, wie die teilweise aussehen. Da wirst du ja verrückt, bis du dann da ein Kabel gefunden hast, um das eine Kabel dann da rauszuziehen. Und so machst du das bequem vom Schreibtisch, entweder innerhalb von dem Bürogebäude oder wenn du einen externen Zugang hast.
Genau.
Jo, musst du dafür nicht mehr rausfahren, um einfach die Kamera neu zu starten. Und das ist schon ein Riesenvorteil, auf jeden
Ja, das
Fall.
stimmt. Oder man hat vielleicht einen Techniker draußen, er ist jetzt in diesem besagten Rechnerraum und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil eben der Schrank nicht nur mit ein oder zwei Switchen bestückt ist, sondern mit 10 zum Beispiel. Und du sitzt jetzt aber noch bei dir im Büro, dann kannst du von dir aus auch den Knopf drücken und kannst den Switch leuchten lassen, dass alle LEDs blinken, dass er zumindest weiß, welches Gerät, wo muss ich denn jetzt dran und noch was ändern. Habe ich jetzt auch gerade erst bei dem letzten Partnertag live mal sehen können. Ist grandios, hilft einfach enorm und man spart wahnsinnig viel Zeit.
Auf jeden Fall,
Ja.
ja.
Nein, und wie du
Definitiv.
sagst, also das DMS ist kostenlos auf den Geräten drauf, bei allen Geräten, die mit RY beginnen. Egal, also ob das jetzt Fujin oder 19 Zoll ist, die Switche, die mit RY bei uns beginnen, haben dieses Feature drauf.
Ja, mit den Produktnamen muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht nur bei euren Produkten so, aber ich habe mir fast abgewöhnt, mir irgendwelche Produktnamen oder Kategorien zu merken, weil jeder Hersteller hat da so seine eigenen Herangehensweisen und Muster und die werden ja auch immer länger, diese Produktnamen. Es ist ja gut, es gibt ja auch alle naselang neue Produkte
Ja.
und jede Änderung hat einen neuen Namen. Und da, aber das hat ja jetzt erstmal mit euren Geräten nichts zu tun. Aber das RY
Ja, und
kann ich mir
sonst, dafür
bestimmt
bin ich ja
merken.
da. Ne? Also da kann man mich ja gerne
Ja,
anrufen
sehr
und
gut.
mal nachfragen oder so. Also das ja, ist ja mein Job. Ne? Also von daher musst du es dir nicht unbedingt merken.
Sehr gut. Ja, wir haben letztens ein Projekt, ja, jetzt nicht nur deswegen gewonnen, wegen euren Switchen, aber das war schon auch ausschlaggebend, beziehungsweise wir sollten anfangs erst gar keine Switche anbieten, sondern nur Kameras. Und da ging es dann um 150 Kameras und die Switche wollten sie selber organisieren. Naja, dann habe ich es erstmal so hingenommen. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, ich traue mich jetzt mal und frage mal, was sie denn für Switche einsetzen wollen und warum und so. Ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann war die Begründung, naja, weil wir nutzen die für unsere IT und ja, warum sollen wir sie nicht auch da einsetzen? Dann bin ich mit einer nicht ganz so guten Argumentation wie du, aber es hat scheinbar ausgereicht für eure Switche und konnte dann direkt, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 35 Stück,
Wow.
die ich da unterbringen konnte. Und es hieß dann auch, ja gut, wir wollen eigentlich mit diesem ganzen Netzwerk gar nichts zu tun haben. Wir hätten sie jetzt nur eingesetzt, weil wir sie günstig organisieren können oder weil wir sie sowieso haben. Aber es ist uns eigentlich lieber, wenn wir damit nichts zu tun haben und ihr euch um das ganze Netzwerk kümmert. Und da bin ich jetzt richtig froh, dass wir eben mit diesem Tool, also hier DMS und so weiter, da das ganze Netz auf einmal im Blick haben und alles immer schön einsehen und managen können. Das macht es echt sehr viel einfacher, vor allem wenn es über mehrere Gebäude ist und über 15 Stockwerke teilweise. Und das sieht schon auch sehr schick aus, wenn man es grafisch sich darstellen kann und man weiß sofort, wo hängt welche Gerät dran. Das, ja,
Es hilft einfach, ne?
ist auf jeden Fall ein super
Ja, das
Vorteil.
hilft. Also ist natürlich eine super Variante, also wenn der Kunde bereit ist, diese Verantwortung abzugeben, weil du natürlich auch im Zusammenspiel mit den Kameras viel besser weißt, wie auch das ein oder andere eingestellt werden sollte oder was passiert, wenn und vor allem, wie verhalten sich Kameras im Netzwerk, ne? Ich sage immer, Kameras sind mit das komplizierteste Endgerät und so wie sie sich verhalten, also sei es jetzt durch diese PoE-Schwankungen und die Leistungspeaks, die ja immer mal benötigt werden durch die Tag-Nacht-Umschaltung und Shutter-Zuschaltung etc. Oder eben auch diese verändernden Datenraten mal im Dauerbetrieb ist eben, ich sag mal, diese 10 Mbit sind dann ausreichend, aber wenn es dann doch eine PTZ ist, geht es dann doch mal wieder in höhere Bedarfe hinein. Das haben IT-Abteilungen oftmals nicht so im Blick. Die sind zwar super in ihrem Bereich und Bereich Netzwerk und kennen auch ihr Metier, ne? Aber wir hatten zum Beispiel auch vor Jahren mal eine Situation, da wurden unsere Switche gar nicht genommen, sondern lediglich die IP-Extender. Und irgendwann kam der Anruf, dass bei drei Strecken von in Summe über 50 drei Kameras immer ruckeln. Und die IT hätte jetzt wochenlang nach Fehlern gesucht, keinen gefunden, trotz Wireshark-Messungen, neue Stecker und Veränderungen in den Uplink-Ports, ne, dass man da alles nochmal optimiert hat. Es war immer noch dieses Ruckeln da. Es müsste also jetzt doch an Barox liegen. Und wir haben mehrfach versichert, dass dieser IP-Extender wirklich nur transparent übertragen. Also das, was die Kamera liefert, das wird übertragen, mehr nicht. Also es wird nichts verändert, außer diese Konvertierung von IP auf Koax beziehungsweise auf UTP-Kabel. So, und nach einigen Gesprächen hin und her, weil der Kunde war unzufrieden, dass nun drei Kameras, man konnte immer nicht spezifizieren, wann ist denn das Ruckeln? Man wusste nur, es kommt, es sind verschiedene Kameras und es ist blöd. So, und dann konnten wir den Kunden aber nun doch überzeugen, hey, dann lasst uns doch einfach mal einen 48-Port-Switch einsetzen in euer System und wir lassen es einfach laufen und lassen das DMS mal alle Daten sammeln, die sich jetzt dann irgendwo ergeben. Und das Ganze muss man natürlich dann schon über 1, 2 Wochen mal laufen lassen, um kollektiv verwertbare Daten zu bekommen. Und es gibt im DMS auch ein Unterprogramm, Maintenance nennt sich das dann. Da wird dann so ein grafischer Monitor laufen gelassen und man sieht dann so schöne Säulendiagramme. Das sind einmal die Ports, die belegt sind. Und dann schossen da drei wirklich so ziemlich durch die Decke. Und wenn man da mit dem Cursor drauf geht, sieht man gleich den IP-Namen, die Kameranamen. Und wenn man mit Doppelklick drauf geht, sieht man einfach mal die letzten Stunden. So, und dann war relativ schnell klar, ja, immer zwischen 11 und 13 Uhr, diese berühmte Mittagspause. Und da sagt der Kunde gleich, ja, aber das ist ja unsere Kantinenüberwachung, das ist ja normal, ne? Und da liefen tatsächlich diese 600, 700 Leute durchs Bild. Und dann war völlig klar, die Kamera macht ihren Job und sie macht es gut. Es ist völlig in Ordnung, dass wir da jetzt eine erhöhte Datenrate haben. Aber dann war da auch noch der Uplink-Port. Und der schoss wirklich durch die Decke, grafisch gesehen, ne? Also dieser Balken war enorm hoch. Und dann haben wir auch gefragt, hey, aber was hängt denn da dran? Und dann wurde gleich abgewunken, ah, das ist eigentlich egal, das ist nur das Aufzeichnungsgerät und es spielt jetzt keine Rolle. Und wir so, doch, es ist wichtig. So, und dann haben wir uns das Aufzeichnungsgerät zeigen lassen und da stellte sich relativ schnell raus, ja, es ist viel zu klein ausgelegt für die Summe an Daten, die von den ganzen 50 Kameras eigentlich übermittelt werden.
Ach, die Bandbreite, was er quasi
Richtig,
aufnehmen
also
konnte, war nicht
genau, also
ausreichend.
dieses Aufzeichnungsgerät konnte die generierten Daten nicht wegschreiben und in dem Moment hatte ich wie ein Bottleneck im Uplink-Port und das war dann wiederum sichtbar, wenn die Hightech-Kameras die ganzen Bildinformationen generiert haben bei der Kantinenüberwachung. Und die Aussage final war einfach nur, ihr braucht ein größeres Aufzeichnungsgerät. So. Und dann haben wir unseren Switch wieder genommen. Also man wollte schon bei dem eigenen Switch bleiben. Aber was ich nur damit sagen will, ist, die IT, die wirklich kompetent war und ist, ja, hat wirklich das Netzwerk im Blick. Während wir versuchen, mit unseren Switchen auch über diesen Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, eben, was ist denn angehängt? Wie spielt was miteinander, um dann auch Aussagen treffen zu können? Und es war klar, durch die grafische Darstellung, dass der Uplink-Port überfordert ist. Und das lenkte uns dann relativ schnell auf diese Lösung des Aufzeichnungsgeräts. Und ja, final hat das Gespräch, glaube ich, 1,5 Stunden oder so gedauert. Also das hatte man dann schnell im Griff gehabt, während natürlich dieses Sammeln der Daten schon auch eine Zeit gebraucht hat. Es braucht ja einen Moment, bis dann auch messbare Werte einfach zur Verfügung stehen. Aber das ist etwas.
Ja gut, aber das heißt ja, du hast ja das Gerät reingehängt und dann wird erstmal
Genau, wir
gewartet.
sind
Es
wieder
ist ja nicht so,
gegangen.
dass
Also,
sich jetzt ein
ja.
Techniker ja da tagelang mit
Nein.
beschäftigt und eine Fehlersuche macht, sondern es wird einfach
Richtig.
reingehängt, es wird gewartet, nachher ausgewertet und dann habt ihr ja den Fehler innerhalb von ja kürzester Zeit gefunden. Also ja, was will man mehr?
Genau. Und von daher haben wir in dem Fall wieder einen Pluspunkt mehr gesammelt, wo Kunden einfach gesagt haben, hey, allein dieses DMS ist es schon wert. Aber wir haben natürlich auch andere Feature noch. Also sei es jetzt hier die aktive Kameraüberwachung. Es muss natürlich keine Kamera sein. Es kann auch jedes andere PoE-fähige Endgerät sein. Aber unser Switch schickt regelmäßig Detektionsimpulse zum Beispiel raus und fragt immer, hey Gerät, bist du noch da? Ja oder nein? Und wenn er merkt, ich habe jetzt keine saubere Verbindung mehr, der Ping geht zwar durch, aber ich kriege keine Kommunikation mehr zustande, dann kann ich den Switch so konfigurieren, dass ich sage, starte diesen einzelnen Port einfach nochmal neu. Ne? Also mach ein Reboot und mach das 3 oder 5 Mal, je nachdem, wie oft das gebraucht wird, aber mach es. Und in der Regel ist nach einem Neustart ist das Endgerät ja auch wieder da. Ne? Das heißt, auch hier spart man sich wieder das mögliche Rausfahren, nur um irgendwo eine Kamera neu zu starten. Und wenn jetzt die Kamera das trotz der Konfiguration nicht hinbekommt, dass man vielleicht ein Limit gesetzt hat, mach das 5 Mal bitte. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann schickt mir doch erst eine Alarmierung. Und das kann man dann eben über SNMP oder über E-Mail konfigurieren und mitteilen. Und erst dann muss der Errichter in dem Moment wirklich aktiv werden. Vorher macht der Switch das komplett alleine. Und klar bekommt man in Erwartung dann die Logfiles von wegen, hey, da gab es mal was. Aber der Errichter hat keine Arbeit damit gehabt. Das hat der Switch selber gemacht. Also ich nenne es mal gerne Big Brother, ja, der dann in dem Moment schon mal schaut und selber eingreift.
Ja, so ein Watchdog, ne, der dann automatisch überwacht und neu
Richtig.
startet. Ja. Ja, ist auch eine sehr hilfreiche Funktion. Man muss es einmal konfigurieren,
Richtig.
aber dann ist das echt sinnvoll. Auf jeden Fall. Auch, was für einen Punkt hatte ich denn jetzt eben? Ist mir jetzt wieder entfallen, aber VLANs, die ihr auch zur Verfügung stellen könnt, dass man wirklich auch die Kameras in separaten Bereichen oder in separate Bereiche trennen kann. Also,
Ja.
es sind ja alles Funktionen, die ihr mit. Es ist ein Full-Managed Switch, kann man im Prinzip sagen.
Absolut,
Mit allen
absolut.
Funktionen plus halt eben diese zusätzlichen Videofunktionen noch
Genau.
dazu. Und das macht es irgendwie aus.
Also ich sage mal, du sprichst einen guten Punkt an. Also Thema Sicherheit oder Neudeutsch Cyber Security ist natürlich ein ganz großes Thema für uns. Nicht umsonst sind wir zum Beispiel auch Mitglied in der Allianz für Sicherheit, wo wir ganz klar sagen, wir sind da in engen Kontakten immer wieder mit dem BSI, diesem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, um einfach auch zu wissen, was fordert denn auch der Markt oder was ist dann vielleicht auch die gesetzliche Vorgabe, was muss einstellbar sein, um den heutigen Standard umsetzen zu können, weil die Angst vor Cyberkriminalität wächst natürlich stetig. Das ist immer wieder ein Thema. Also letztes Jahr war ja sehr geprägt mit dem Stichwort Kritis. Na, wir warten ja final immer noch auf die Veröffentlichung des NIS-2-Umsetzungsgesetzes. Aber da kann ich jetzt tatsächlich nicht wirklich in die Tiefe gehen. Also da müsste man wirklich mit meinen tieftechnischen Kollegen sprechen, um da einfach genau nochmal zu definieren, was muss man wie konfigurieren oder welche Möglichkeiten gibt es da. Denn es gibt dort manche Beispiele im Bereich Sicherheit, wie zum Beispiel Mac-Locking, ACL-Listen erstellt oder mit IP-Guards arbeitet, den Radioserver mit einbinden möchte oder Multiple User Control nutzen möchte. All das ist mit unseren Geräten möglich. Ja,
Das ist jetzt alles sehr
richtig.
technisch. Ich
Also
weiß natürlich, was du meinst, aber nur jetzt, um es mal kurz zu umreißen. Grundsätzlich sind es eben diese Funktionen, um zu verhindern, dass man jetzt ein fremdes Gerät an den Switch dran steckt. Also wenn ich jetzt in irgendeiner Form eine Kamera abhänge oder zumindest das Netzwerkkabel von der Kamera abziehe, dass ich dann oder dass jemand Fremdes nicht in der Lage ist, dann ein eigenes Laptop oder ein manipuliertes Gerät an dieses Netzwerk dran zu hängen, das erkennt der Switch, dass es ja eine andere MAC-Adresse ist oder gibt es verschiedene Arten, wie man es detektieren kann. Und er sperrt dann, also der Switch sperrt dann den Port, sodass dieser gar keine Verbindung mehr zu dem restlichen Netzwerk hat. Das sind jetzt eben die Funktionen, von denen du gesprochen hast, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Also auch da kann man wieder differenzieren. Also man kann jetzt entweder sagen, okay, ich habe eine IP- und MAC-Adressenerkennung, wobei das ist wirklich unterster Standard, ja, den ganz viele Geräte haben. Mittlerweile kann man natürlich auch MAC-Adressen virtuell duplizieren. Also es ist nicht mal mehr in dem Sinne wirklich Sicherheit. Aber wenn man eben darüber hinausgeht und sagt, man erstellt noch bestimmte Tabellen, wo eben IP und MAC-Adresse, vielleicht sogar noch der WLAN-Port und miteinander verknüpft sind, dass es halt immer schwieriger wird, was virtuell Dupliziertes da noch mit reinzubringen, dann hilft das natürlich enorm. Also man muss schon noch einen Schritt weiter gehen. Aber du hast recht, man kann sagen, hey, dann fahr den Port runter. Man kann, klar, wenn jetzt vielleicht die Kamera wieder dran käme, könnte man sagen, okay, aber die kannst du ja wieder dran lassen. Aber auch das ist eher Stand von vor 2, 3, 4 Jahren. Heute sagt man wirklich, nein, der Port bleibt aus. Und es muss jemand wirklich vor Ort gucken gehen, was ist da genau gewesen, bevor dieser Port wieder freigegeben wird über den Administrator. Weil man, wie gesagt, dieses, ach ja, wenn einer schnell sagt, oh Mist, da ist was jetzt ausgegangen, jetzt hänge ich schnell wieder die Kamera dran, da weiß man ja nicht, was steckt dir jetzt wirklich dahinter? Und man möchte heute wirklich wissen, in welcher Form wollte man dieses Netzwerk manipulieren oder war das vielleicht ein richtig schlimmer Angriff? Da will man wirklich, dass der Port dicht ist. Ne? Und
ja, vielleicht testet ihr auch mal nur einen.
Richtig, ne? Genau, das, dieses Anklopfen.
Kann ja auch sein, einfach mal antesten, gucken, was passiert, dann wieder drauf, oh, nichts passiert, jetzt mal ein bisschen länger.
Genau, das ist ja auch dieses MAC-Floating zum Beispiel. Ne? Auch das kann man unterbinden, aber auch da müsste ich jetzt unseren Support auch anrufen und fragen, hey, wo kann ich das denn einstellen? Also das wüsste ich jetzt so nicht, aber jetzt an dieser Stelle und auch für unser Gespräch heute ist es, glaube ich, einfach wichtig, dann auch für die Zuhörer zu wissen, alles, was es tatsächlich am Markt gibt an Sicherheitsmöglichkeiten, sind konfigurierbar bei unseren Geräten. DHCP ist ja auch ein ganz großes Thema. Viele nutzen das gerne und sagen, hey, das ist so schön einfach. Wenn ich DHCP auf On stelle, findet sich mein Gerät sofort im Netzwerk und es wird zugeordnet und. Wir sagen immer Obacht, ja, DHCP, wenn ich das offen lasse, da kann ich ja irgendein Gerät reinsetzen und der übernimmt einfach die Herrschaft des kompletten Netzwerkes und sagt auf einmal zu dem alten Master, ja, du bist es nicht mehr, ich übernehme jetzt. Mhm. Also das muss man wissen und darum sagen wir zum Beispiel auch immer, DHCP können wir, ja, aber es ist erstmal per Default ausgeschaltet. Ja, also es muss eine bewusste Entscheidung sein, DHCP zu nutzen. Und darum, also damit beschäftigen wir uns wirklich sehr viel. Aber da verweise ich dann auch immer gerne an meine kompetenten Kollegen, die dann in der Tiefe da noch besser Bescheid wissen.
Ja, wobei du da ja schon, wie anfangs gesagt, schon sehr tief drin bist für jemand, der in Anführungsstrichen nur Vertrieb macht. Ne? Also, okay. Das hat man ja gerade gemerkt, wie, dass du da schon echt gut Bescheid weißt. Ja, weil du Thema Sicherheit und auch mit der Allianz für Sicherheit, die Kongresse, die ich am Anfang angesprochen habe, wo du da auch öfters mal zu sehen bist, unter anderem beim BHE habe ich bei dir auf LinkedIn gesehen, dass ihr da auch dabei seid. Und ja, das merkt man dann auch, wenn man sich ein bisschen mit Bau beschäftigt, dass ihr da viel Wert auf die Sicherheit von den Netzen legt, was ja auch ja, definitiv Zukunft immer wichtiger wird und es auch gar kein Weg mehr dran vorbeigeht, weil wer baut denn jetzt heute noch Netze, die komplett getrennt sind, also nicht, ne, die weder einen Internetanschluss haben noch irgendwie externe Zugänge, sondern einfach nur Kameras, Server und alles in einem geschlossenen System, gibt es ja heutzutage auch fast gar nicht mehr. Und wenn, werden sie immer weiter aufgebrochen, weil man doch merkt, okay, jetzt will mal jemand noch von dem PC drauf zugreifen oder die Daten, auch was Videoanalyse angeht, dass man ja mit den Bildern, die man bekommt, ja auch viel mehr anstellen kann. Also man kann ja eigene Datensätze da dann erheben, jetzt, keine Ahnung, Statistiken oder ähnliches. Und dann kann es natürlich nicht mehr im eigenen Netzwerk bleiben. Und dann muss es eben raus. Und dann ist IT-Sicherheit sehr, sehr wichtig.
Absolut. Und vor allem das, was wir natürlich auch immer empfehlen, ist tatsächlich auch das Sicherheitsnetzwerk autark zu halten. Also wir haben schon auch Kunden, die sagen, es wird für sie immer schwieriger, Switche zu verkaufen, weil die Endkunden darauf bestehen, ihr eigenes Netzwerk aufzubauen und dann maximal für das Video Ports freizugeben. Aber auch da habe ich dann Endkunden aus der Praxis dann da gehabt. Also es ist ja schön, wenn die IT das so entscheidet, weil sie sagt, wir kennen uns aus mit Sicherheit. Und das können die auch, ne? Also die können wirklich auch alles schön dicht machen und Cybersecurity wirklich leben. Aber was vergessen wird, ist, wenn die dann entscheiden und sagen, wir brauchen jetzt ein Firmware-Update zum Beispiel, wird die Abteilung der Sicherheit oftmals gar nicht informiert. Sondern es wird ein Update gefahren und plötzlich sind alle Kameras weg. Keine Zaunüberwachung mehr. So. Und dann steht der Sicherheitsverantwortliche aber da und sagt, oh, was ist mit meinen Kameras? Und dann, ja, das Update ist gleich fertig, aber er hat jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde kein Bild. Ist erstmal schlecht. So, und dann ist der Switch vielleicht wieder da. Es kommen auch die meisten Kameras, aber nicht alle. Ich habe auf der Security Endkunden da gehabt, die wirklich mit diesem Problem kämpfen und die auch ganz klar gesagt haben, wir möchten ja auch verstehen, warum ist die Kamera ausgefallen? Und das ist so der Punkt, wo ich gesagt habe, eben das DMS hilft natürlich, um da einfach diese Logfiles so auszuführen, wo dann eben ganz klar drin steht, ja, jetzt war es einfach nur OnViv, das nicht lesbar war, oder jetzt gab es einen Kurzschluss. Das ist ganz oft, also in über 80% der Fälle heißt es, irgendjemand hat tatsächlich ein Kabel durchgeschnitten. Dann wollen die das wissen, weil sie sicherheitsverantwortlich sind. Ja. Und ja, wenn die Kamera sich dann irgendwie anders verhält als, ja, weil sie jetzt einfach mal weggeschaltet war und jetzt wieder kam, aber sich nicht sofort findet, dann können unsere Switche eben diese bei dieser aktiven Überwachung halt sagen, komm, ich starte den Port jetzt so oft nochmal neu, wie konfiguriert. Und dann kriegen die das auch selber hin, aber andere Switche können das dann nicht. Und dann kommt die Kamera nicht. Und dann muss wieder der Errichter angerufen werden oder die Sicherheitsabteilung muss selber Hand anlegen. Und sie haben, gerade weil sie jetzt dann auch die Verantwortung für Kritis kriegen, Schwierigkeiten und sagen, wir wollen es lieber separieren. Wir wollen entscheiden, wann wir jetzt ein Firmware-Update fahren oder wir wollen Switche haben, die diese Videoapplikation besser verstehen. Weil unsere Switche, das ist vielleicht auch noch ein nettes Feature, die haben ja auch diese aktive PoE-Überwachung. Das heißt, wenn eine defekte Kamera plötzlich dauerhaft mehr Leistung zieht, als sie eigentlich per Klassifizierung braucht, mein Lieblingsbeispiel ist hier immer eine 15-Watt-Kamera, hat sich als Klasse 0 spezifiziert. Und wenn sie im Leistungspeak ist, braucht sie dann vielleicht auch mal 17 Watt, also wenn sie sich anmeldet zum Beispiel. Aber wenn jetzt diese Kamera einfach immer 20 Watt zieht, einfach weil sie es kann, ja, oder eben, sprich, sie hat einen Defekt. Ich bin da jetzt so ein bisschen im Außenbereich, wir haben jetzt vielleicht mit Feuchtigkeit zu tun, die Stecker korrodieren oder es haben sich Insekten eingenistet, die die Verbindung beschädigt haben, dann kann die Kamera weiterziehen und unser Switch kann auch so konfiguriert werden, dass er auch einfach mal mehr PoE rauslässt. Aber er schreibt in das Logfile schon mal rein. Oder man kann ihm auch sagen, schick mir eine Alarmierung über SNMP oder E-Mail, wenn das der Fall ist.
Wollte gerade sagen, wahrscheinlich geht dann auch direkt eine Alarmierung oder ist möglich, richtig, eine Alarmierung zu schicken, um, ja, dass man eben auch die Info bekommt. Weil was bringt es, wenn es im Logfile drinsteht, keiner nachguckt und irgendwann fällt es aus und dann weiß man nachher. Aber so kann man ja vielleicht vorher schon drauf einwirken. Ja, ist absolut sinnvolle Funktion, finde ich
genau,
gut.
Genau, weil ich meine, In der Regel ist es ja so, man plant ja einen Switch und man plant ja auch immer PoE-Reserven ein. Das heißt, ich habe ein Gesamtleistungsbudget und ich würde jetzt immer nur maximal 70% dieses Budgets auslasten, ja, und würde immer Reserve lassen, eben für diese Leistungspeaks oder eben auch für diesen Fall, dass vielleicht mal eine Kamera defekt geht und der Switch immer noch genügend Leistung zur Verfügung stellen kann. Ne? So, wenn ich jetzt aber einen vollbestückten Switch habe mit 20 Kameras, und plötzlich hat nicht nur eine Kamera diesen Effekt, sondern ich habe jetzt gerade alle Außenkameras, die auf diesen Switch aufgeschaltet werden, und 20 Kameras machen das. Dann hat der Switch,
Wird's
ja,
kritisch, ja.
und dann fallen Kameras aus. Das heißt, es ist natürlich immer besser, das dann zu verstehen und zu merken, aha, da hat die Kamera jetzt die PoE-Klasse verlassen. Ich schaue mir das bei meinem nächsten Besuch vor Ort an. Und in der Regel muss ich dann ja vielleicht nur ein Käbelchen austauschen. Wenn es nicht beachtet wird, habe ich einmal diese Gefahr, Kameras fallen aus oder vielleicht sogar der Switch, wenn er nachher unter Dauer und zu hoher Last liegt, dass er einfach sagt, so jetzt gehe ich mal lieber runter, bevor ich komplett kaputt gehe. Oder der Schaden wird so lange nicht behandelt, dass die Kamera ausfällt. Und dann ist das deutlich teurer, als wenn man einfach nur ein Käbelchen tauscht. Und vor allem habe ich nicht nachher diese Hauruck-Aktion, weil schwarzer Bildschirm heißt ja immer jetzt sofort und
Tot.
Feuerwehr
Ja.
und mach es innerhalb von, keine Ahnung, 1 bis 20 Stunden. Und das ist unnötiger Druck, den man nicht braucht, wenn man einen Switch hat, der einem rechtzeitig Bescheid gibt.
Und das Fiese ist ja dann, wenn du jetzt in dem Szenario, was du beschrieben hast, jetzt drei Kameras immer ein bisschen zu viel Strom ziehen, der Switch aber an der Leistungsgrenze ist und dann schaltet der ja dann nicht die Kameras ab, die das betrifft, sondern es fallen ja auch andere Kameras aus. Und dann den Fehler zu finden, warum die Kameras ausgefallen sind und aber eigentlich andere Kameras oder andere, ne, Geräte, die die Verursacher dafür sind, weil das PoE-Budget nicht mehr ausreicht, das ist ja dann auch
Genau.
nochmal,
Ja.
puh,
Mühsam.
sehr unangenehm, das rauszufinden, wenn man es denn überhaupt, ja, wahrscheinlich eher zufällig, dass man es
Ja.
dann findet, ja. Noch eine kurze Frage zu den Firmware-Updates. Wenn man jetzt ein Gerät bei euch kauft, wie lange bekommt man Firmware-Updates? Ist ja auch
Also du
wichtig.
meinst, wenn jetzt ein Gerät auf End of Life gesetzt ist, oder?
Nö, dann einfach habt ihr Lizenzen dafür, dass man sagt, okay, ihr braucht, keine Ahnung, ich kriege jetzt die nächsten 5 Jahre Updates oder ist das lebenslange Updates oder
Ach so.
wie? Wenn ich einen Switch kaufe, ist alles tutti, so lang, bis das Ding end of life gestellt wird und keinen Support mehr
Also
gibt.
wir verkaufen keine Lizenzen. Neue Firmware, die wir für relevant halten, stellen wir auf unsere Homepage. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich einmalig anzumelden und ein eigenes Passwort zu vergeben, um dann jederzeit Zugriff auf sämtliche Firmware-Versionen zu haben. Es wird immer die neueste drauf sein und die Vorgängerversion, damit man gegebenenfalls, wenn man merkt, oh, das kollidiert jetzt irgendwie mit der bestehenden Konfiguration, weil manchmal gibt es ja ein Update, ich sag mal, PoE betreffend, ja. Und man sagt, oh, das möchte ich jetzt aber gerne haben. Und dann hat das aber vielleicht Einfluss auf eine ganz andere Konfiguration, die man vielleicht vorgenommen hat. Also ich habe mal gehört, dass das so sein könnte. Dann kann man auch in diesem Prozess des Firmware-Updates jederzeit nochmal wieder auf die alte zurückgehen und sich dann nochmal mit dem Support abstimmen, hey, macht das Sinn, ja oder nein? Aber es gibt eigentlich immer Release Notes, so dass man wirklich vergleichen kann, was beinhaltet dieses Firmware-Update, weil nicht jedes muss man ja mitmachen. Ne? Also wenn es nicht wirklich relevant ist, ist es nicht notwendig. Es ist nice to
Never
have
touch
und
oder
manche
nichts
Kunden
ist drin.
bestehen ja auch drauf, ja, dass alle halbe Jahr ein Update gefahren wird. Wir haben diesen Turnus ungefähr von also alle 6 bis 12 Monate ungefähr gibt es ein mögliches Update. Wenn jetzt mal eine Anwendung wirklich nach einem bestimmten Update fragt, das betrifft dann eine bestimmte Funktion, ist es in der Regel dann eine Service-Firmware, die dann aber in direkter Absprache mit unserem Support erarbeitet und dann auch zur Verfügung gestellt wird. Also nicht alles stellen wir immer wieder online. Also man kann sicher sein, dass was online gestellt ist, ist A geprüft, sodass also wirklich keine Schadinhalte sind und zum anderen wirklich gut nutzbar. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sind die Konfigurationen, wie alt sind die Geräte, die schon vor Ort sind oder worauf legt der Endkunde oder auch der Errichter Wert und ja, vielleicht gibt es da auch mal eine Kollision, aber da ist immer dieser direkte Kontakt zu unserem Support. Und das schätzen eben unsere Kunden auch, wenn man da bei uns anruft, dass da wirklich sofort jemand in Person dran sitzt und in der Regel auch sofort die entsprechende Unterstützung erhält, sei es telefonisch oder per Teams oder per Teamviewer, dass man auch selber mal auf den Switch drauf geht und dann da entsprechend unterstützt. Und wenn Geräte End of Life sind, ist das sichtbar auf der Homepage. Meiner Erfahrung nach war es bisher bei abgekündigten Geräten, dass man immer noch bis zu 2 Jahre danach Firmware-Updates bekommen kann. Oder aber Kunden wirklich sagen, ach nee, dann nehme ich lieber das neuere Gerät, weil die neuen Geräte dann vielleicht auch nochmal wieder ein extra Feature haben, was sie dann gerne hätten. Und da würde ich gerne schon eine Klammer aufmachen, weil ein recht neues Feature ist das sogenannte Non-Stop-PoE, dass man anklicken kann, noch nicht bei allen Geräten, aber bei allen Geräten, die 10G-Uplinks haben zum Beispiel. Und bei unserem ganz günstigsten Gerät, dem 1710er, da kann man das anklicken. Das heißt, in dem Moment, wenn ich ein Firmware-Update fahre, friert das PoE ein. Das heißt, die Kamerabilder frieren ein. Das PoE bleibt aber anliegend. Ich muss in dem Fall nicht die Kameras erst runterfahren und sagen, so, jetzt mache ich mein Firmware-Update, sondern ich setze nur diesen Haken bei Non-Stop-PoE, mache das Firmware-Update und sobald der Switch wieder da ist, sind die Kameras auch sofort wieder da. Weil dieses
Das heißt, die Kameras bleiben, also die
angemeldet.
bleiben an, aber natürlich der Switch, also überträgt natürlich die Bilder nicht, weil er ja gerade am Neustarten und
Genau.
Initialisieren ist. Aber die Kamera liefert einfach ganz normal und sobald der Switch wieder bereit ist, werden die Bilder weiterverarbeitet und es geht sofort wieder weiter an den, ja, Recorder dann oder den Monitor, je nachdem, was hinten
Genau,
dran hängt.
also
Ja,
dieser An- und
das ist natürlich eine gute
Abmeldemodus fällt
Funktion.
einfach weg. Und gerade
Ja.
je nach Netzwerkgröße oder
Ja, und die
ja,
Reboot-Zeit für
das
die
ist
Kameras.
Wahnsinn, was man da an Zeit spart. Da wir ja auch empfehlen, das PoE zum Beispiel zeitversetzt aufzustarten. Nicht alle Kameras gleichzeitig, weil gerade wenn ich so 30 Watt Kameras habe, brauchen die ja schon ihre Zeit, also ich sag mal so 30, 35 Sekunden, bis sie von diesem Anmeldeprozess in den Dauerbetrieb übergehen. Und wenn ich das dann in einem 20 oder sogar 48 Port-Switch mache und alle machen das gleichzeitig und haben dann wirklich diesen Leistungspeak, dann kann es gut sein, dass der Switch sagt, nö, ist jetzt zu viel. Und wenn ich, wie gesagt, jetzt zeitversetzt aufstarte, was gut ist für jeden Switch, habe ich aber natürlich einfach auch enorm Zeit, die es dann braucht, bis ich nach so einem Firmware-Update alle Kameras wieder da habe. Also ist dieses Non-Stop-PoE-Feature natürlich sensationell.
Ja, doch, das gucke ich mir auch noch mal an. Also für das eine oder andere Projekt kann ich das mit Sicherheit auch gebrauchen, weil, ja, bis die Bilder dann wieder da sind. Oftmals bringt der Rekorder dann schon einen Fehler, ne? Ja, Bildkameras offline und, naja, gut, naja, je nachdem, wie lange das Firmware-Update dauert, macht er das ja dann trotzdem. Wenn es jetzt 2 Minuten dauert und die Bilder dann weg sind, ja. Aber trotzdem, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Diana, vielen Dank für das sehr ausführliche und interessante
Du ist
Gespräch, doch auch wieder einiges gelernt, was jetzt an neuen Funktionen oder grundsätzlich nochmal eine Auffrischung von den Key Facts da, die ihr anbietet. War super
Ich
spannend.
danke
Vielen
dir,
Dank.
also auch für die Zeit und dass ich hier sein durfte. War großartig. Dankeschön.
Wie kann man dich denn jetzt erreichen, wenn man jetzt die Zuhörer gesagt haben, oh, Barox, das will ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken. Und ja, soll ich deine Kontaktdaten in die Shownotes schreiben? Oder wie möchtest du kontaktiert
Oh, also
werden?
gerne. Also du kannst meine Kontakte auf jeden Fall streuen. Also das auf jeden Fall. Unter www.barox.de sind auch die Kontaktdaten zu finden. Oder LinkedIn kann man mich gerne kontaktieren. Diana Hen, also ganz egal. Oder natürlich, ich kann auch eine Telefonnummer raushauen, ganz wie du möchtest.
Ja, das können wir dann unten, schreibe ich
Ja,
dann einfach mit
gerne.
in die Shownotes rein, genauso wie deine ganzen Links. Dann ja, einfach draufklicken und schon ist der Kontakt zu
Das
Diana
wäre
hergestellt.
wunderbar. Ich freue mich drauf.
Wunderbar. Ja, also nochmal vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und
Ja, ich
wir
freue
hören
mich.
voneinander.
Bis bald, ne? Alles Gute. Ciao.
Danke dir, ciao.